Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, das heilige Wort Gottes mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Lukas, Kapitel 13, wir lesen miteinander die Verse 10 bis 17. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf, und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Die Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge: 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Heuchler! Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du herrlicher und mächtiger Erlöser, wir freuen uns über all die herrlichen Dinge, die durch dich geschahen. Und auch jetzt wollen wir deine Worte und deine Taten studieren, dich bewundern, dich verherrlichen und dich anbeten. Wir wollen zu deinen Füßen sitzen, wie Maria es tat, und bitten dich, schenk uns Einsicht und Weisheit, dass wir in Wahrheit deine Schüler sind. Herr, dass wir lernen, alles zu halten, was du geboten hast. Dazu schenk uns jetzt deine Gnade. Herr, wir beten es in deinem wunderbaren Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser heutiger Text beginnt so, Vers 10. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Also an dem Tag, den Gott einst ausgesondert hatte, um zu ruhen von der Arbeit und ihn anzubeten. Wo findet man Christus an diesem Tag? In der Synagoge. Das waren die Bethäuser der Juden. Diejenigen, die nicht direkt am Tempel wohnten, die haben sich versammelt in speziellen Gebäuden, in Synagogen. Frauen und Männer kamen zusammen, saßen allerdings getrennt. Und es gab in den Synagogen auch Synagogenvorsteher, das heißt so etwas wie Älteste, die dafür sorgten, dass Ordnung herrscht, die die Aufgaben verteilten, die den Gottesdienst beaufsichtigten. Und so feierte man Gottesdienst. Die Tora, die 5 Bücher Mose, die Propheten wurden vorgelesen, sie wurden kommentiert. Die Menschen wurden im Gesetz unterrichtet, man betete und man sang. Im Grunde kann man sagen, dass die christliche Gemeinde, die dann entstand, den Synagogen sehr ähnelte. Und nun, wo fand man Christus am Sabbat? In den Synagogen. Und was tat er hier? Es heißt, er lehrte. Und tatsächlich hören wir das öfter von Christus. Was tat er am Sabbat in den Synagogen? Er lehrte. Christus war dort zu finden, wo Menschen zusammengekommen sind, um Gottes Wort zu hören. Und er nutzte den Sabbat. Und das Gleiche tut er auch noch heute. Er lehrt in seinen Versammlungen. Er lehrt auch jetzt. Er lehrt durch sein heiliges Wort. Und wir können sagen, dass wir bedauerlicherweise das beobachten müssen, dass in vielen Gemeinden das immer mehr in den Hintergrund gerät. Zu lehren. Man will heute nicht mehr belehren. Man will sich austauschen mit Menschen und sich gegenseitig belehren. Man will ja nicht andere belehren. Aber wir müssen verstehen, dass wir nicht einfach Bethäuser sind. Wir sind Lehrhäuser. Es ist unser Auftrag zu lehren. Es geht konkret bei unseren Versammlungen darum, dass Menschen geschult werden, dass sie lernen. Es geht nicht darum, dass Menschen unterhalten werden. Es geht darum, dass Menschen unterrichtet werden. Christus sagt in seinem Missionsbefehl, dass wir die Menschen zu Jüngern machen sollen. Das ist nur ein anderes Wort für Schüler. Und dass wir sie lehren sollen, alles zu halten, was Christus geboten hat. Es geht um Lehre in den Gebetshäusern, in den Häusern Gottes. Und tatsächlich wird das auch als erstes genannt, wenn es um die junge Gemeinde geht in der Apostelgeschichte. Da heißt es Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ja, die Gemeinschaft ist wichtig, das Brotbrechen ist wichtig, die Gebete, die Anbetung, all das ist wichtig. Aber all das wird nicht gesund sein in der Gemeinde, wenn das nicht alles biblisch abläuft. Wenn wir nicht verharren in der Lehre der Apostel, wenn wir nicht gelehrt werden, wie unser Leben und das Gemeindeleben auszusehen hat, und so sehen wir Christus, unseren Lehrer in der Versammlung, und er lehrt uns. Die Frage ist, kommst du in sein Haus als Schüler? Kommst du wirklich als Jünger, um zu studieren, was er sagt, um zu wachsen in Erkenntnis und Weisheit und Gottesfurcht, um unterrichtet zu werden, besser zu verstehen, was Christus lehrt und alles zu halten, was er geboten hat. Und möge es so sein, dass wir jetzt wieder zu seinen Füßen sitzen, wie Maria es tat, um jedes Wort aufzusaugen, um in Wahrheit zu lernen, weil wir Schüler unseres Herrn Jesus Christus sind. Und nun stell dir vor, du wärest dabei gewesen damals in der Synagoge. Dabei, wie Jesus Christus lehrt. Und plötzlich siehst du da etwas, was deine Aufmerksamkeit erregt. Vers 11. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte, und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Also stell dir vor, du bist dort im Gottesdienst und plötzlich siehst du eine Frau. Vielleicht kam sie gerade erst durch die Tür, denn sie kommt nur ganz langsam voran. Aber vielleicht hatte sie schon Platz genommen und saß dort. Aber wenn du sie erst einmal entdeckt hast, dann siehst du, wie auffällig sie eigentlich ist. Denn sie unterscheidet sich von allen anderen, die dort anwesend waren. Das Merkwürdige ist, eigentlich sieht man ihr Gesicht gar nicht. Das Auffällige ist, sie ist nach ganz vorne, vornüber gebeugt. Nicht etwa, um kurz etwas aufzuheben. Sie verharrt in dieser unnatürlichen Position die ganze Zeit über. Und bei genauerer Betrachtung fällt ihr auf, sie kann gar nicht anders. Ihr ganzer Rücken scheint ganz deformiert zu sein. Ihre Wirbelsäule muss irgendwie verkrümmt sein, verkrüppelt sein. Sie verharrt die ganze Zeit über in derselben nach vorne gebeugten Position. Und es scheinbar absolut unfähig, sich wieder aufzurichten. Hast du sowas schon mal gesehen in deinem Leben? Ich kann mich vielleicht an 3, 4 Situationen erinnern, wo ich vielleicht eine ältere Dame gesehen habe mit einem Buckel so verkrümmt, dass sie sich nicht aufrichten kann. Und stell dir vor, diese Frau in der Synagoge. Und du, ja, denk einmal drüber nach, wie ist dieser Frau gegangen sein muss. Überleg einmal, was das bedeutet, sich nicht aufrichten zu können. Das Angesicht die ganze Zeit auf dem Boden. Also sicher kam sie nur sehr langsam voran. Ihr ganzer Gang war beschwerlich, jede Bewegung mühselig. Sie kann nicht schauen in weite Entfernung. Sie schaut auf den Boden. Sie kann nicht aufblicken zum Himmel. Sie kann ihren Mitmenschen nicht ins Angesicht schauen. Überleg dir mal, was das für eine Behinderung gewesen sein muss in ihrem Alltag, bei ihren täglichen Aufgaben. Wie eingeschränkt, wie behindert sie gewesen sein muss bei allem, was sie tut. Und dann sind da noch diese ständigen chronischen Schmerzen. Wie muss es sie geplagt haben? Sie fühlte sich schwach, sie fühlte sich wie gebunden, sie konnte sich nicht frei bewegen. Und sicher hat all das dazu geführt, dass sie auch seelisch sehr bedrückt war. Sicher war sie oft sehr schwermütig. Und vielleicht niedergeschlagen und musste seufzen unter ihrer Plage. Und wie viel Leiden, wie viel Qual. Und das war nicht eine kurze Krankheit. 18 Jahre war sie zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Und sicher war allein der Gedanke für sie, unter ihre Mitmenschen zu gehen, besonders unangenehm. Diese Entwicklung, dass ihr Rücken verkrümmt war, das hat sich bestimmt über eine gewisse Zeit hin entwickelt und vielleicht konnten das die Menschen mitbeobachten. Und immer wieder wurde sie darauf angesprochen. Überlegt ihr, wie unangenehm das war. Und jetzt, wo ihr Rücken so deformiert war, sie kann die Leute schon gar nicht mehr sehen, die vielleicht über sie reden. Aber sie kann vielleicht erahnen, wie die Blicke der Leute sind. Und vielleicht hört sie manchmal das Getuschel. Oh, schau, da drüben, da ist diese verkrümmte Frau wieder, was für ein armes Geschöpf. Wir wissen nicht, was sie alles erlebte. Aber 18 Jahre lang war sie gebunden und sie konnte sich nicht aufrichten. Nun, wenn du all das so ein bisschen vor Augen hast und wenn du sie nur dort sitzen siehst, in der Synagoge ganz nach vorne gerichtet, ohne die Möglichkeit, ihr Angesicht zu erheben, was könnte dir da noch anderes in den Sinn kommen? Wenn du genau nachdenkst, fällt dir vielleicht etwas Erstaunliches auf, wenn du über ihren Zustand nachdenkst? Was denn? Nun, die Tatsache, dass diese Frau überhaupt in der Synagoge sitzt. Sag, hätte sie nicht Grund genug gehabt zu sagen, nein, das Ganze ist mir viel zu anstrengend, jeder Schritt ist eine Qual, ich plag mich doch nicht ab, nein, davon habe ich nicht viel, denn ich kann kaum etwas sehen, niemanden kann ich richtig grüßen, ich kann nicht mal eine ordentliche Unterhaltung führen und den Prediger kann ich auch nicht sehen. Ich habe so viele private Probleme und sollte ich diesen Gott ehren, der mir so etwas zumutet? Sie ist da, dennoch geht sie. Und wie beschämt ist das, wenn wir darüber nachdenken? Nichts zielt sie auf. Ihre Krankheit, ihre Behinderung, die Tatsache, dass es unangenehm war, gesehen zu werden und unter Menschen zu kommen. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass Leute sagten, ja, in den Gottesdienst gehe ich nicht, weil Menschen haben mich unfreundlich angeschaut. Sie hätte 1000 Ausreden haben können, sich entschuldigen können, nicht zu kommen. Der Weg ist beschwerlich und mühsam. Wie lange wird sie wohl allein schon gebraucht haben, um zum Gottesdienst zu gehen? Meinst du, sie fühlte sich danach? Meinst du, sie dachte sich, ah, heute bin ich voller Elan, voller Tatendrang, voller Kraft, hab gute Laune, jetzt gehe ich zur Synagoge. Nein, sie hatte einen Geist der Schwäche, einen Geist, der ihr alle Kraft raubte und sie ging dennoch trotz all der Widrigkeiten. Verstehst du? Und darum werden wir auch gleich lesen, dass ihr Lohn groß war. Wie viel Segen verpassen wir eigentlich, wenn wir uns nicht aufmachen? Und wie viele Menschen gibt es, die aus reiner Bequemlichkeit heraus nicht den Gottesdienst aufsuchen, obwohl sie kerngesund sind, obwohl sie sich bequem in ihr Auto setzen können und vor die Tür des Bethauses der Gemeinde fahren können, ohne Schmerzen. Und trotzdem sind sie voller Ausreden, obwohl sie im Vollbesitz ihrer körperlichen Gesundheit und ihrer geistigen Kraft sind. J.C. Ryle kommentiert unsere Stelle so ein. Ein weiser und treuer Prediger war das, den Spurgeon nannte, den besten Mann der Kirche Englands. Er sagt Folgendes. Wie viele halten es für eine große Sache, wenn sie einmal am Sonntag den öffentlichen Gottesdienst besuchen und halten einen zweiten Besuch für ein unnötiges Übermaß an Eifer, das geradezu an Fanatismus grenzt. Also so nach dem Motto, zwei Gottesdienste, man braucht ja nicht übertreiben. Wie viele empfinden den Gottesdienst als ermüdend, während sie ihn besuchen und fühlen sich erleichtert, wenn er vorbei ist? Wie wenige wissen etwas von Davids Geist, als er in den Psalmen sagte, ich war froh, als sie zu mir sagten, lass uns in das Haus des Herrn gehen. Und wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr, du Allmächtiger. Was ist nun die Erklärung für all dies? Was ist der Grund, warum so wenige wie die Frau sind, von der wir heute lesen? Die Antwort auf diese Frage ist kurz und einfach. Die meisten haben kein Herz für den Gottesdienst. Sie haben keine Freude an Gottes Gegenwart oder Gottes Tag. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Aber in dem Moment, in dem das Herz eines Menschen bekehrt ist, verschwindet all diese angeblichen Schwierigkeiten, die einen Menschen davon abhalten, den öffentlichen Gottesdienst zu besuchen. Das neue Herz hat keine Schwierigkeiten, den Sabbat heilig zu halten. Wo ein Wille ist, da ist auch immer ein Weg. Lasst uns nie vergessen, dass unsere Gefühle bezüglich des Sonntags ein sicherer Test für den Zustand unserer Seele sind. Der Mensch, der kein Vergnügen daran findet, Gott einen Tag in der Woche zu schenken, ist offensichtlich nicht für den Himmel geeignet. Der Himmel selbst ist nichts anderes als ein ewiger Sabbat. Wenn wir in dieser Welt nicht einmal in der Woche ein paar Stunden für den Gottesdienst aussondern und ihn genießen können, dann ist es klar, dass wir in der kommenden Welt nicht eine ganze Ewigkeit seinen Gottesdienst genießen können. Glücklich sind die, die in den Schritten der Frau wandeln, von der wir heute lesen. Sie werden Christus und seinen Segen finden, während sie leben, und Christus und seine Herrlichkeit, wenn sie sterben. Zitat Ende. Ja, in der Tat, diese Frau beschämt uns. Denn menschlich gesehen hätten wir vollkommen Verständnis dafür, wenn wir sagen würden, plag dich nicht ab, bleib zu Hause. Aber sie kam. Und weißt du, was das Erstaunliche ist? Vermutlich hat sie gar nicht damit gerechnet, dass der Sohn Gottes dort inmitten der Synagoge ist. Sie wollte einfach zu den gewöhnlichen Gottesdienst gehen. Wie viel mehr sollten wir gehen wollen, wenn wir doch wissen, dass der Sohn des allmächtigen Gottes in unserer Mitte ist, um Gewaltiges an unseren Seelen zu wirken. Wie er versprochen hat, in unserer Mitte zu sein. Und darum lasst uns lernen von der Frau, die, obwohl sie einen Geist der Schwäche hatte und von der Schwäche gebunden war, dennoch kam. Ab Vers 10. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf. Das ist, was man erlebt, wenn man in einen Gottesdienst geht. Man begegnet Christus. Hier ist Christus dir zu begegnen und voller Mitleid und Mitgefühl auf dich zu schauen. Es heißt hier in Vers 12, als aber Jesus sie sah, Jesus hat sie gesehen in ihrem Elend. Und das erinnert mich an diesen Titel, der Gott gegeben wird in Genesis 16, Vers 13, El Roi, Gott, der mich sieht. Jesus sieht sie. Und normalerweise lesen wir, dass die Menschen zu Christus kamen und sie ihn riefen und ihn anflehten. Doch hier heißt es einfach, Christus sah sie. Sie wird ihn wahrscheinlich nur gehört haben und nicht gesehen haben. Sie konnte ihn wahrscheinlich gar nicht sehen. Aber er sah sie. Und das ist das Entscheidende. Er ruft sie. Er spricht sie an, er rührt sie an. Als aber Jesus sie sah, er legte ihr die Hände auf. Er legte ihr seine Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Überlegte das. Also sie hört diese Worte, sie wird gerufen, plötzlich spürt sie die Hände und plötzlich geschieht etwas. Etwas, was sie nie zuvor erlebt hat. Eine Energie, eine Kraft, eine göttliche Kraft durchströmt sie. Ihre Wirbelsäule, ihre Knochen, ihre Sehnen, ihre Gefäße, ihr Gewebe, ihre Zellen, alles bewegt sich. Ihr Rücken, der so deformiert war, sortiert sich plötzlich. Alles löst sich, alles begradigt sich. Das Chaos verwandelt sich in Ordnung. Die Krankheit verwandelt sich in Gesundheit. Und sogleich auf der Stelle sofort, keine langjährige Rückentherapie oder langwierige chirurgische Eingriffe, sofortige Wiederherstellung. Plötzlich richtet sie sich auf. Und zwar kerzengerade als so manche, die dort sitzen in der Synagoge mit Hohl- und Rundrücken. Fast 2 Jahrzehnte lang war sie so gekrümmt und so gebunden. Und plötzlich steht sie da, inmitten der Versammlung. Und alle Augen sind auf sie gerichtet. Wie muss es ihr in diesem Moment ergangen sein? Wie herrlich wird sie sich gefragt haben, ist das gerade echt, was passiert? Träume ich? Es ist zu schön, um wahr zu sein. Kneif mich bitte. Wie herrlich muss es gewesen sein, als sie sich aufrichtet und vielleicht als allererstes das Angesicht Jesu Christi sieht, der sie erlöste. Wir lesen, wie sie darauf reagierte. Vers 13, und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Sie wusste, dass das ein Werk Gottes ist. Das ist die Erlösung des Allmächtigen. El Roy, der Herr, unser Gott, er hat mich gesehen. Das kann kein Mensch tun. Sie verherrlichte Gott. Sie pries den Herrn. Wie muss sie gewesen sein, voller Jubel und voller Freude. Gott ist Mensch geworden und er hat sie erlöst. Aber wir lesen hier etwas, was wir eigentlich nicht erwarten würden. Denn nicht alle reagieren hoch erfreut. Im Gegenteil, manche sind zutiefst verärgert. Und wisst ihr noch, einige Verse zuvor, als Christus sprach, er ist nicht gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen, sondern Entzweiung. Hier sehen wir es wieder. Die einen preisen ihn voller Freude, die anderen kochen vor Wut. Sie beschweren sich, Vers 14. Der Synagogenvorsteher aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll, und an diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Hier siehst du, der Sohn Gottes kann Menschen heilen und er findet dennoch Kritiker. Du kannst es niemals allen Menschen recht machen. Du kannst die heiligsten Taten Gottes wirken und es wird immer noch Menschen geben, die sich über dich ärgern. Du musst dir das überlegen. Diese arme Frau wird geheilt, erlöst von ihrer Plage und der Synagogenvorsteher erfreut sich nicht, er preist Gott nicht, er ärgert sich über Christus, weil er am Sabbat heilte. Aber Achtung, er spricht Jesus gar nicht persönlich an. Ist dir das aufgefallen? Er scheut die Konfrontation mit dem Herrn, obwohl er unwillig über Christus ist, spricht er vielmehr über die Menschen in der Synagoge. Sie spricht er an, über die Volksmenge hier. Also wenn ihr geheilt werden wollt, dann kommt an einen anderen Tag, 6 Tage soll man arbeiten und nicht am Sabbat. Lasst euch da nicht heilen. Und hier sehen wir etwas Erschreckendes. Du kannst die Heilige Schrift kennen, in dem Fall hier die 10 Gebote, und kannst sie vollkommen verdrehen. Und kannst sie so gottesfeindlich einsetzen, dass du sogar gegen den Sohn des lebendigen Gottes kämpfst, durch deine Schriftverdrehung. Und wir sehen hier, du kannst der Vorsteher einer Synagoge, eines Gotteshauses sein. Und du kannst die Schrift verdrehen und du kannst Menschen anklagen und unwillig sein und sogar gegen den Sohn Gottes streiten. Wehe all jenen, die die Verantwortung haben über die Gemeinde Jesu. Und doch in Wirklichkeit streiten gegen Gott und sein Wort. Warum? Weil sie hier Menschengebote hatten. Sie haben den Sabbat überhaupt nicht verstanden. Denn wo in der Schrift ist verboten, Menschen am Sabbat zu heilen und Gutes zu tun? Der Herr nun antwortete Vers 15 und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn. Christus antwortet hier in seiner vollkommenen Weisheit und demonstriert diesen Mann, wie töricht seine Kritik ist. Christus stellt sich hier auch schützend vor diese arme Frau. Denn vor allem sie wurde kritisiert. Denn sie kam, sie ließ sich heilen. Sie kam ja nicht einmal. Christus ist auf sie zugekommen. Und wie nennt Christus hier den Vorsteher, er nennt ihn Heuchler und im Griechischen ist hier ein Plural, das heißt, er redet hier von mehreren Heuchlern, er spricht hier mehrere Menschen an, denn in Vers 17 heißt es, alle seine Widersacher wurden beschämt, das heißt, da waren noch mehr, die Widersacher waren. Da waren noch mehr Kritiker, Menschen, die zum Gottesdienst gehen, aber in Wirklichkeit Feinde Gottes sind. Christus deckt auf, was sie für Heuchler sind und zeigt auf, wie falsch sie sind. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? Na klar, das wissen alle, das weiß auch der Synagogenvorsteher, selbst am Sabbat muss man sein Vieh tränken. Dein Ochsen, dein Esel, du musst sie losbinden, musst sie zur Tränke führen. Und das haben die Juden tatsächlich auch in ihre Gebote mit aufgenommen und haben gesagt, das ist am Sabbat erlaubt, du darfst deine Tiere tränken. Das heißt in Sprüche, Kapitel 12, Vers 10, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs. Aber das Herz der Gottlosen ist grausam. Gerechte kümmern sich um ihre Tiere. Und wenn dein Tier dürstet, so wie du trinken musst am Sabbat, kümmerst du dich um dein Vieh. Wenn man das aber mit dem Tier tut, wie viel mehr mit einem Menschen, der gebunden ist. Wenn man ein Tier losbindet, zur Tränke führt, wie viel mehr sollte man einen Menschen aus seiner Gebundenheit führen? Und tatsächlich, diese Frau war wie ein Stück Vieh gebunden. Vers 16. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Hier erfahren wir etwas mehr über die Frau, denn bisher haben wir bloß betrachtet, was vor Augen ist. Aber schon in Vers 15 haben wir gelesen, Vers 11 haben wir gelesen, und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Nein, nicht alle Krankheiten sind dämonisch verursacht, aber in diesem konkreten Fall war es so. Christus verfügt hier über übernatürliches Wissen und er lehrt uns, dass diese Frau vom Satan gebunden war wie mit Fesseln. Nun waren das keine Fesseln aus natürlichem Material, die man sehen konnte, man konnte aber die Auswirkungen sehen. Was hat der Satan getan, dieser gefallene Engel, dieser Widersacher Gottes? Er sandte einen seiner Knechte, einen anderen gefallenen Engel, einen Dämon. Er wird der Geist der Schwäche genannt. Satan band diesen Geist an ihr, also so wie jemanden Fesseln umgeben, so dass man ganz im Griff von diesem Dämon ist. Er raubt ihr alle Kraft, er drückt sie nieder, so dass sie sich nicht aufrichten konnte. Wie einer, dessen Hände und Füße gebunden sind. Wir lesen hier nicht, dass das eine Besessenheit war, wie in den anderen Fällen zuvor. Also wir lesen hier nicht, dass der Dämon sie irgendwie sonderlich sonst noch kontrollierte und zum Beispiel durch sie sprach oder sowas. Wir hören jetzt auch nicht, dass ein Dämon von ihr ausgetrieben wurde und ausfuhr. Vermutlich war das weniger eine dämonische Besessenheit als vielmehr eine dämonische Belastung. Wie dem auch sei, wir sehen hier die Macht des Satans auch auf Gesundheit. Von anderen Stellen wissen wir, dass der Satan die Macht hat, auch Menschen körperlich anzugreifen. Ich erinnere dich nur an Hiob, über dem der Satan auch Verderben bringen durfte, aber ihn nicht töten durfte. Oder denkt an den Apostel Paulus, der sagt, dass ein Engel des Satans ihn mit Fäusten schlug, dass das wie ein Dorn im Fleisch war, 2. Korinther 12. Wir haben es hier mit einem Geist der Schwäche zu tun. Und nach Anweisung des Satans brachte er Schwäche über diese Frau, raubte ihr alle Kraft, alle Energie, all diese Gesundheit und beugte sie und drückte sie nieder. Die gute Botschaft ist, hier ist Christus, der Stärkere als der Satan. Der stärker ist als alle Geister der Schwachheit. Und in einer Sekunde macht er das Werk des Satans, das 18 Jahre lang anhielte, zunichte. Er triumphiert über den Satan und über alle bösen Mächte. Hier ist der allmächtige Erlöser. Und er erlöst und sieht diese schwache Frau. Er richtet sie auf, der König der Herrlichkeit in der Synagoge. Herr, heb die, die im Staub liegen, auf. Und lässt sie neben Edle sitzen. Er hat Mitleid. Er sah sie. Er sagt, Vers 16, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist. Diese Frau ist eine Nachkommen Abrahams. Das meint zunächst einmal, dass sie Jüdin ist. Wenn man Vieh losbindet und tränkt, wie viel mehr eine Frau, die zum Volk Gottes gehört. Aber Tochter Abrahams meint nicht bloß nationale Abstammung, denn in der Schrift wird an mehreren Stellen gelehrt, dass man sich nichts darauf einbilden sollte, dass man Abraham zum Vater hat. Aber es bedeutet, dass sie eine von denen ist, die das Heil Abrahams erben sollte. So wie es später heißt über den Zöllner Zachäus in Kapitel 19, da heißt es Vers 9, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Jesus stellt hier nicht bloß fest, dass er ein Jude ist. Er stellt hier fest, dass er ein Nachkomme Abrahams, das heißt des Glaubens gemäß ist und dass ihm das Heil Gottes gehört. Wie wir lesen in Galater Kapitel 3 ab Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Sie glaubt an diesen Christus, der sie gerade erlöst hat. Und so ist sie eine Nachkommen Abrahams. Sie erbt das ewige Heil. Nicht nur körperliche Heilung, sie erbt das ewige Leben des Reiches Gottes. Diese, die einst gekrümmt war, geknechtet durch den Geist der Schwachheit. Sie ist eine Nachkommen Abrahams. Sie hat das ewige Leben. Nicht so die, die Christus widerstehen. Nicht so der Synagogenvorsteher und nicht so die anderen, die Christus kritisieren. Später in Kapitel 13, da redet Christus von solchen, die eben sagen, sie haben Abraham zum Vater. Und da heißt es ab Vers 25, dass er zu ihnen sagt, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir alle Übeltäter. Und da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen, werdet euch aber draußen hinausgeworfen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und siehe, sie sind Letzte, die Ersten sein werden. Und es sind Erste, die Letzte sein werden. So diese verkrüppelte Frau hier, sie war die Letzte. Aber sie wird zu den Ersten gehören. Sie wird liegen mit Abraham am Tische, denn sie gehört zu dem Reich Gottes. Aber nicht so die Widersacher Christi. Was ist mit ihm? Vers 17. Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Das ist, was auf alle Feinde Christi zutrifft. Sie werden beschämt werden, und zwar in alle Ewigkeit, zu Schanden werden und beschämt werden in der ewigen Hölle. Das ist das Schicksal all jener, die sich stellen gegen den Erlöser, gegen den Sohn Gottes. Nun möge es darum so sein, dass du nicht zu seinen Widersachern gehörst. Vielleicht bist du wie der Synagogenvorsteher hier, du wagst es nicht, direkt Worte gegen Christus zu sprechen. Vielleicht redest du nur Worte gegen die Gemeinde Jesu und lästerst. Vielleicht wagst du es nicht, offen zu rebellieren und zu sagen, was du von Christus hältst. Aber in deinem Inneren, durch dein Verhalten, durch dein Reden, durch dein Leben erkennt man, dass du Christus nicht verherrlichst. Kehre um, denn auf dich wartet die ewige Schande. Kehre heute um, komm zu Jesus Christus, unterwerfe dich unter seine Herrschaft, gib ihm die Ehre, dass er dein Erlöser sein möge und dein Herr. Wisst ihr, die ganze Zeit heißt es immer, Jesus sah sie. Und es heißt, der Synagogenvorsteher wurde unwillig, weil Jesus am Sabbat heilte. Aber dann plötzlich in Vers 15 heißt es, der Herr nun antwortete. Jesus ist der Herr. Wie kann man es überhaupt wagen, ihn in Frage zu stellen? Was will man ihn überhaupt belehren, den Herrn des Sabbats, was am Sabbat zu tun wäre? Mein Christus lehrt uns, dass der Sabbat, der Tag des Herrn, ein Tag des Lernens ist, aber auch ein Tag des Heilens. Ein Tag des Mitgefühls, ein Tag, den der Herr auch dafür ausgesondert hat, dass wir den Trauernden Trost spenden, die Kranken und Behinderten, die Armen und Schwachen, die Einsamen und Alten, dass wir ihnen Beistand bringen und diesen Tag nutzen, nicht um zu arbeiten, im Geschäft der Welt nachzugehen, sondern zu arbeiten für das Reich Gottes, gute Werke der Barmherzigkeit zu leisten. Wie es heißt in Jakobus 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Lasst uns doch lernen, wie Christus zu sehen und denen beizustehen, die Not haben. Und insbesondere im Gottesdienst verspricht der Herr, da zu sein und zu sehen und zu retten. Und wie sollte man darauf reagieren? Dass der Herr Menschen rettet und erlöst. Wir lesen es in Vers 17. Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Und so ist doch all das Herrliche aufgeschrieben für uns, dass wir uns daran erfreuen, dass wir den Herrn Jesus Christus bewundern und ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Staunst du noch? Erfreust du dich noch über die herrlichen Dinge, die du hörst von dem Herrn Jesus Christus? Und dann denke auch daran, dass der Herr Jesus auch solches an uns getan hat. Ja, wir alle waren von Geburt an geplagt mit einem Geist der Schwachheit. Vielleicht hatten wir keinen verkrümmten Rücken, aber eine verkrümmte Seele von Geburt an. Es heißt im Buch der Prediger, allein siehe dies habe ich gefunden. Gott hat den Menschen aufrichtig, wörtlich, er hat ihn gerade gemacht. Sie aber suchten Künste, von Gott weg, ihren eigenen Wegen nach. Der Mensch war gerade, doch er geht auf krummen Wegen. Und in der Theologie spricht man darum von dem sündigen Mann als den Homo incurvatus, also der in sich selbst verkrümmte Mensch, der nicht mehr gerade ausgerichtet ist auf Gott und den Himmel, sondern nur selbstsüchtig auf sich selbst und auf diese Welt verkrümmt. Ganz vom Satan gebunden, gebeugt, versklavt, gefesselt in den Sünden und unfähig, sich selbst zu befreien. Ein Geist der Schwäche, kraftlos, auch nur ein gutes Werk zu tun. Und darum heißt es im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 2, dass wir einst in den Sünden wandelten, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß den Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, und jetzt einmal, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. In allen Menschen, die ungehorsam sind, wirkt der Geist des Satans. Wir haben ihn nicht gesucht, aber er hat uns gesucht. Er schaute vom Himmel herab. Er sah uns in unserem Elend versklavt und gebeugt, tonnenschwere Last unserer Sünde. Und er sah uns und er erbarmte sich über uns. Er kam. Er rief uns beim Namen, er erlöste uns. Wie? Indem er sich selbst hat fesseln lassen. Indem er selbst tief gebeugt und in dem Last des Kreuzes und unter der Last unserer Sünden ans Kreuz genagelt wurde, tief gebeugt unter den Zorn Gottes, unter deiner und meiner Sündenlast, nur um uns aufzurichten, nur um uns zu erlösen. Und manche von uns waren noch länger als 18 Jahre lang unter dieser Sklaverei der Sünde und des Satans. Und wie hat er uns erlöst? Wie hat er uns Gnade geschenkt? Kein Wunder, dass wir Gott verherrlichen und ihn loben müssen für dieses Wunder der Gnade. Tust doch du es heute und verherrlichst den Herrn für all seine herrlichen Werke, die er auch an dir getan hat. Und an den Mitmenschen, die auch jetzt um dich herum sitzen, jeder von euch hat diese Geschichte, wie der Herr uns erlöst hat. Aber vielleicht hast du sie heute noch nicht. Vielleicht bist du jetzt schon 18 Jahre und länger unter der Sünde gebunden, verkrümmt und völlig entstellt. Der Herr vermag dich heute zu erlösen und du brauchst nicht einen weiteren Tag warten. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Komm, wirf dich nieder vor ihm. Such seine Erlösung, denn er verspricht, dass wer ihn sucht, der wird ihn finden. Heute, am Tag des Herrn. An seinem Auferstehungstag ist er inmitten seiner Gemeinde und er schaut Mitleid auf all jene, die zu ihm kommen. Es heißt in Hebräer Kapitel 2, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, den Teufel. Und um alle zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Vielleicht bist doch du heute niedergeschlagen und gekrümmt. Vielleicht bist du ein Christ. Aber du hast den Eindruck, dass du was wie einen Geist der Schwäche hättest. Du merkst, du bist schwach. Du kämpfst, um wirklich das zu tun, was dem Herrn gefällt. Vielleicht kommst du dir so vor, als wärst du derjenige, der einen gekrümmten Rücken hat und dein Bruder und deine Schwester, die stehen kerzengerade. Und du bist das fünfte Rad am Wagen und du bist so gekrümmt und so schwach. Schau, es heißt, im Psalm 145, Vers 14, der Herr stützt alle Fallenden, er richtet auf alle Niedergebeugten. Und so komm doch heute neu zu dem Herrn. Lass dich aufrichten, lass dir seine Kraft schenken, um zu seiner Ehre zu leben, aufrecht. Zur Ehre des Herrn, seine Taten zu wirken, so möge der Herr dich stärken mit seinem Geist der Stärke und uns alle befreien von allem Geist der Schwäche. Zur Verherrlichung seines wunderbaren Namens, gepriesen sei unser mächtiger Erlöser, unser Herr Jesus Christus, von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.